Moin und hallo! So, liebe Studis, da sind wir wieder in der Algebra 2 mit einer Rückblickfolge und zwar diesmal auf Kapitel 4. Kapitel 4 heißt Cauchy und Sylow. Wir sind also immer noch mitten im Thema Gruppentheorie und auch wenn das ein relativ kurzes Kapitel ist und man das Gefühl hat, da passiert gar nicht viel, passiert da in Wirklichkeit sehr, sehr viel. Diese Sätze, die wir da beweisen, die haben es in sich. Da geht Gruppentheorie so richtig los und da quatsche ich sie jetzt kurz durch. Satz 4.1, der Satz von Cauchy, besagt, dass immer dann, wenn wir eine endliche Gruppe haben, G, und eine Primzahl P, die die Ordnung der Gruppe G teilt, dass dann diese Gruppe G ein Element der Ordnung P besitzt. Das heißt also, dass es ein Element gibt, klein g in der Gruppe groß G, derart, dass wenn man das Element P mal mit sich selbst verknüpft, das 1 Element der Gruppe rauskommt, aber vorher halt nicht. Sowas gibt es dann. Und die Untergruppe, die von einem solchen Element erzeugt wird, hat dann automatisch auch Ordnung P, sodass man den Satz von Cauchy auch anders formulieren könnte. Man könnte sagen, zu jedem Primteiler der Gruppenordnung gibt es immer eine Untergruppe, die diese Ordnung hat. Der Beweis funktionierte so, dass wir uns eine gewisse Menge von Elementen gebastelt haben. Jedes dieser Elemente war ein Tupel. In dem Tupel waren die Einträge Gruppenelemente, die eine bestimmte Voraussetzung erfüllen sollten. Und dann haben wir damit rumgebastelt. Wir haben uns eine Gruppenwirkung überlegt. Dann haben wir so ein bisschen geguckt, ja, was passiert denn da? Wie funktioniert diese Wirkung? Was für Elemente sehen wir, die da irgendwas auf eine gewisse Art permutieren? Und am Ende kam eine P-Gruppe raus, die auf irgendwas wirkte, sodass wir das P-Fixpunkt-Lemma verwenden konnten. Und zack, kam raus, dass es ein Element der Ordnung P gibt. War also so ein bisschen trickreich, ein bisschen ungewöhnlich vielleicht und wir haben uns da viel Zeit gelassen, so wie wir das gerade immer machen in dieser Vorlesung und konnten so den Satz von Cauchy beweisen. Danach folgte der Satz von Sylow. Das ist ein Satz, der aus einer Zeit kommt, in der in Europa, wahrscheinlich auch außerhalb von Europa, aber für Europa weiß ich es, wo in verschiedenen Ecken ähnliche Arten von Gruppentheorie behandelt und verfolgt wurden und wo deswegen auch Resultate von einer ähnlichen Qualität rausgekommen sind. Da ist es dann ein Stück weit Zufall, was im Nachhinein dann von den meisten Leuten wahrgenommen wurde und welcher Name deswegen damit verknüpft wird. Und es gibt den italienischen Mathematiker Capelli, der in der Zeit einiges gemacht hat, was aber nicht nach ihm benannt ist, weil andere Leute irgendwie bekannter waren und dann deswegen Sachen später nach ihnen benannt wurden. Der Satz von Sylow ist ein Beispiel dafür. So was Ähnliches wurde ungefähr um die gleiche Zeit und unabhängig davon auch von Capelli gemacht, aber Sylow ist derjenige, nach dem der Satz benannt wird und auch die Untergruppen, die dazugehören, über die ich gleich spreche, sind nach Sylow benannt. Hier haben wir eine endliche Gruppe G und wir haben wieder eine Primzahl, die die Gruppenordnung teilt und wir gucken uns die größte Potenz der Primzahl an, die die Gruppenordnung teilt. So wie ich jetzt angefangen habe, haben wir uns nur Untergruppen oder haben wir uns nur Primteiler angeguckt, die auch wirklich in der Gruppenordnung drinstecken als Teiler. Der Satz ist noch ein bisschen allgemeiner formuliert in dem Sinne, dass man sich auch Primzahlen angucken kann, die die Gruppenordnung nicht teilen. Das ist dann der Spezialfall, dass die größte Potenz der Primzahl, die in der Gruppenordnung drinsteckt, p hoch 0 ist. Das heißt, der Exponent, der oben dran steht, ist 0. Und das ist im Satz mit abgedeckt. Wenn Sie sich die Formulierung angucken in der Vorlesung, dann steht da eine Primzahl p und ein Exponent a aus n0. Das heißt, dass der Spezialfall, dass die Primzahl die Gruppenordnung gar nicht teilt, damit abgedeckt ist. Normalerweise wendet man ihn aber an für Primzahlen, die die Gruppenordnung auch tatsächlich teilen. Dann ist er interessanter. Und dann gelten folgende 4 Aussagen. Zunächst mal gibt es für diese größte Potenz von p, die die Gruppenordnung teilt, also p hoch a, eine Untergruppe von g, die genau diese Ordnung hat. In anderen Worten, gibt es für diese besonderen Teiler der Gruppenordnung, nämlich, ich sag mal, maximale Primzahlpotenzen, immer eine Untergruppe dieser Ordnung. Dann in Aussage b sehen wir, dass alle Untergruppen von g mit dieser maximalen Primzahlpotenzordnung zueinander konjugiert sind. Wenn ich also 2 Untergruppen der Ordnung p hoch a habe, dann gibt es ein Gruppenelement, was die eine auf die andere konjugiert. In anderen Worten ist die Konjugationswirkung der Gruppe auf der Menge dieser Untergruppen der Ordnung p hoch a transitiv. Dann kommt Teil c. Wenn wir eine p-Untergruppe haben, also irgendeine Untergruppe, deren Ordnung eine p-Potenz ist, dann liegt die in einer solchen Untergruppe der Ordnung p hoch a. Und dann haben wir zum Schluss noch Teil D, den wir später in den Anwendungen ganz oft sehen. Das ist eine Aussage über die Anzahl der Untergruppen der Ordnung P hoch A. Einerseits wissen wir nämlich, dass diese Anzahl die Gruppenordnung teilt. Noch genauer teilt sie den Index des Normalisators von einer davon in der großen Gruppe. Und gleichzeitig ist die Anzahl aber auch noch kongruent zu 1 modulo P. Und wie wir später sehen werden, sind das zusammen ganz gute Einschränkungen, mit denen wir dann herausfinden können, was es für Möglichkeiten für die Anzahl der Untergruppen gibt. Im Beweis ging es auch wieder um eine Gruppenwirkung. Wieder schauen wir uns irgendeine Menge an, wieder wirkt die Gruppe da drauf und dann finden wir da irgendwas drüber raus. Und am Ende kommt dann relativ schnell, wenn man einmal angefangen hat, raus, dass solche Untergruppen existieren und so wie in A beschrieben und dass das einfach die bezüglich Inklusion maximalen P-Untergruppen sind. Es ist also egal, ob ich mir Untergruppen anschaue, die bezüglich Inklusion möglichst groß sind mit der Eigenschaft, eine P-Gruppe zu sein, oder ob ich mir Untergruppen anschaue, die bezüglich ihrer Ordnung möglichst groß sind mit der Eigenschaft, eine P-Untergruppe zu sein. Der Beweis zeigt, dass wir da über die gleichen Untergruppen reden. Naja, und dann kam alles so raus, Existenz, die transitive Wirkung, bla bla bla. Und da diese Untergruppen so besonders sind und da die in der Weiterentwicklung der Gruppentheorie so eine große Rolle gespielt haben, kriegen die einen eigenen Namen. Das sind die sogenannten Sylow-Untergruppen und um zu kennzeichnen, welche Primzahl dazu gehört, stellt man die Primzahl mit dazu. Zum Beispiel wäre eine 2-Sylow-Untergruppe von einer Gruppe G eine Untergruppe, deren Ordnung genau die größte 2-Potenz ist, die die Ordnung der Gruppe G teilt. Die Menge aller P-Sylow-Untergruppen von G für eine feste Primzahl P bezeichnen wir mit Syl unten P in runden Klammern G. Naja, und dann kann man jetzt den Satz von Sylow so formulieren mit diesen Bezeichnungen entlang der Teile A bis D, dass man sagt, Teil A, es gibt P-Sylow-Untergruppen für jede Primzahl P. Teil B, die Gruppe wirkt transitiv auf der Menge von denen per Konjugation. Jede P-Untergruppe liegt in einer P-Sylow-Untergruppe, das ist Teil C. Und Teil D, wie schon besprochen, sind diese Aussagen über die Anzahl der P-Sylow-Untergruppen. Und in Beispiel 4.3 haben wir dann eigentlich nur noch das alles angewandt und haben aber gesehen, und zwar mit verschiedenen Argumenten, wie viel Informationen man rauskriegen kann, einfach nur aufgrund der Gruppenordnung, wenn man den Satz von Sylow draufwirft und noch so ein bisschen, ja, Elemente zählen, Untergruppen angucken, irgendwelche Konjugationen anschauen oder irgendwelche anderen Gruppenwirkungen. Das heißt, da floss Kram ein, den wir schon kennen aus der Gruppentheorie. Das sind alles relativ einfache Werkzeuge, aber halt geschickt kombiniert. Und dann kommt raus, dass wir bei Gruppen, über die wir nichts wissen, außer wie viele Elemente sie haben, dass wir da plötzlich ziemlich starke Struktureinschränkungen machen können. Zum Beispiel konnten wir da einen Normalteiler finden. Manchmal konnten wir sogar für verschiedene Primzahlen nachweisen, dass es da immer nur eine Sylow-Untergruppe gibt und lauter solche Sachen. Die wesentlichen Ideen waren der Satz von Sylow, und zwar Teil D. Dann die Wirkung einer Gruppe auf Normalteilern per Konjugation. Und dann sowas wie Bahnlänge, der Stabilisatorindex und so. Und die Wirkung einer Gruppe auf der Menge der Sylow-Gruppen für eine feste Primzahl. Denn wenn wir eine Primzahl P festhalten und dann die Menge der P-Sylow-Untergruppen angucken, dann ist das eine Menge, auf der die Gruppe per Konjugation wirkt und diese Wirkung ist transitiv. Und das kann man ausnutzen. Da kann man dann manchmal irgendwie argumentieren, so haben wir das in dem Beispiel gemacht in Teil C. Und so haben wir auf verschiedene Weisen, durch verschiedene komplizierte oder umfangreiche Argumente, gezeigt, dass Gruppen mit gewissen Gruppenordnungen immer einen Normalteiler haben müssen. Und zwar einen, der nicht langweilig ist. Also nicht die ganze Gruppe und auch nicht nur die triviale Untergruppe. Ja, so war das. Das heißt, wenn man so drauf guckt, ist nicht viel passiert. Zwei Sätze, eine Definition, ein Beispiel. Aber in Wirklichkeit ist da richtig was los. Wir haben so viel kombiniert an Ideen, die wir vorher entwickelt haben, zu Gruppen und Untergruppen und Konjugationswirkung und so. Das floss hier alles zusammen und dann kommen da diese Sätze raus, die etwas gemeinsam haben, würde ich sagen. Nämlich, dass es in beiden Fällen darum geht, ob es für gewisse Teile der Gruppenordnung Untergruppen mit dieser Ordnung gibt. Das heißt, dass wir schon irgendwie motiviert sind vom Satz von Lagrange, aber quasi aus der anderen Richtung geguckt. Denn der Satz von Lagrange sagt uns ja, dass bei einer Untergruppe die Ordnung immer ein Teiler der großen Gruppenordnung sein muss. Und dann kann man das noch fortsetzen auf Elemente. Die Ordnung eines Elements ist auch immer ein Teil der großen Gruppenordnung. Das heißt, da gucken wir von der Gruppe von innen nach außen. Wir haben Informationen über Elemente oder über Untergruppen und dann können wir etwas schlussfolgern über die große Gruppe. Hier in Kapitel 4 gucken wir andersrum. Da wissen wir etwas über die große Gruppe und wir wissen auch nur das und nur eine Sache, nämlich welche Ordnung sie hat, und versuchen umgekehrt jetzt etwas rauszufinden über das Innere der Gruppe, also über Elemente oder Untergruppen. Und dann haben wir gesehen, dass Primzahlen und Primzahlpotenzen da eine besondere Rolle spielen. Da können wir richtig viel aussagen. So könnte man Kapitel 4 in diesen Kontext einbetten. Und danach haben wir ziemlich kräftig das Thema gewechselt, aber dazu sage ich jetzt nichts mehr, sondern das kommt dann in der nächsten Rückblickfolge. Also, bis dahin. Ach so, und wie immer, ne, wenn es Fragen gibt oder den Wunsch nach mehr Beispielen, einfach Bescheid sagen.